Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Herzlich willkommen zu unserem neuen Küstentalk, dem IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Das ist der erste Küstentalk nach unserer kleinen Sommerpause und vor allem vor einem doch sehr bedeutenden Termin, nämlich vor der Bundestagswahl Ende September. Um die soll es hier heute auch gehen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch darüber. Ich bin Elke Spanner und ich spreche heute natürlich wieder mit Daniel Friedrich, dem Bezirksleiter der IG Metall Küste. Und damit einem Gast, auf den ich mich heute ganz besonders freue. Mit bei uns ist nämlich Albrecht von Lucke. Er ist Politikwissenschaftler und Publizist und Redakteur für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Manche von euch und Ihnen haben ihn vielleicht schon mal in einer politischen Talkrunde gesehen oder gehört. Er wird nämlich immer ganz gerne als Kommentator aktueller politischer Entwicklung eingeladen, so auch heute bei uns. Ja, ganz herzlich willkommen, Albrecht von Lucke und Daniel Friedrich.
Freue mich sehr. Moin. Hallo, moin moin.
Am 26. September ist es ja soweit, die Bundestagswahl. Ehe wir jetzt hier zu den einzelnen politischen Themen kommen, mal ganz pauschal vorab gefragt, Albrecht, wie erlebst du diesen Wahlkampf gerade?
Den erlebe ich als regelrecht absurd. Als regelrecht absurd. Und zwar in der Konstellation so nie bisher erlebt, weil wir faktisch das Phänomen haben, dass zwei Parteien auf die besten Kandidaten verzichtet haben. Und das ist etwas, was historisch einzigartig ist, wenn sich eine Parteienformation wie CDU, CSU es erlaubt, den besseren Kandidaten, um nicht zu sagen den besten Kandidaten, nämlich Markus Söder, kaltzustellen, ein Mann, mit dem die Wahl gelaufen wäre. Da will ich gar keinen Zweifel dran äußern. Ich bin ganz sicher, dass die CDU, CSU dann klar über 30% läge und mit einem Mann zweiter Wahl antritt. Dann wird ein Rennen plötzlich wieder offen zugunsten eines Kandidaten Scholz, Olaf Scholz, den davor niemand auf der Rechnung hatte, weil, und das ist das zweite originelle Phänomen, ich nenne es fast tragisch, die historischen Chancen einer grünen Partei dadurch zunichte gemacht worden sind, dass Annalena Baerbock, die man ja durchaus als konkurrenzfähig wahrnehmen konnte, aber offensichtlich mit solchen Schwächen an den Start gegangen ist, die sie faktisch zu einer Nichtkandidatin gemacht haben. Und so haben wir eine Situation, in der am Anfang ein Duell zwischen Laschet und Baerbock gegeben war, das plötzlich in absurder Weise zu einem Duell zwischen Laschet und Scholz geworden ist. Und das ist schon fast absurd.
Das lässt dich also, höre ich ein bisschen raus, jetzt nicht so hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, sondern eher ein bisschen bangen?
Bange ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sage ganz ehrlich, es ist in einer Situation, und das ist ja quasi, ich sag mal, der Überbau vor dem Hintergrund oder der Hintergrund, vor dem wir sprechen, in einer Situation, die ich als die krisenhafteste der gesamten Geschichte der Bundesrepublik wahrnehme, ist es erklärungsbedürftig, wenn zwei Parteien quasi nicht in dem Maße satisfaktionsfähig sind, wie sie es sein könnten, also nicht mit den besten Kandidaten antreten, sich zum Teil übrigens auch selbstzerstörerisch, damit meine ich die CDU, CSU, wo ja Söder weiterhin Laschet attackiert in einer Weise, die nichts Gutes verheißt. Wenn das der Fall ist und jetzt sage ich als Drittes, wir mit einem Ergebnis aller Voraussicht nachzurechnen haben, dass keine, man kann ja gar nicht mehr von starken Zweierkonstellationen sprechen, weil die gegenwärtige Große Koalition eigentlich eine kleine ist, wir also es erwarten müssen, dass wir zum ersten Mal in diesem Land eine Dreierkonstellation bekommen. Und das mit drei Kandidaten, die alle, ich sage es ganz ehrlich, alle für mein Verständnis schwache Kandidaten sind. Denn Olaf Scholz ist beileibe kein Mann, der uns mit charismatischen, visionären Reden nach dem 26. September überraschen wird. Ganz zu schweigen davon, dass die Geschlossenheit der SPD ab dem 26. September Geschichte sein wird. Will sagen, wir werden es mit unwahrscheinlich schwierigen Zeiten nach dem 26. September zu tun bekommen, was die Regierungsbildung anbelangt, was die Frage anbelangt, wie diese drei Parteien, die es dann wahrscheinlich braucht, um eine Regierung zu bilden, wie die überhaupt in einer solchen Regierung ihre Profile wahren können. Allein das lässt uns ganz schweren Zeiten entgegengehen. Und als Letztes will ich dazu sagen, natürlich ist es hoch unbefriedigend, dass in dem Wahlkampf bisher tatsächlich die Persönlichkeitsfrage, also die Frage der Kandidaten, sehr, sehr überragend gewesen ist. Das liegt an den Konstellationen, es liegt aber auch daran, dass bisher mit Inhalten sich die Medien zu wenig schwer gemacht haben. Die Inhalte sind zu wenig diskutiert worden, weil die Frage, wer kommt nach Merkel, wer kommt nach dieser dann doch, boah, müssen die Leistungen nicht beurteilen, aber nach dieser doch wichtigen Figur der letzten 16 Jahre mit einer durchaus ja weltpolitischen Dimension. Dieses Vakuum hat natürlich den Persönlichkeitsblick ganz massiv in den Vordergrund gerückt und es ist schon fatal, wenn die inhaltlichen großen Fragen bisher gar nicht in dem Maße vorkommen.
Daniel, das war ja eine doch ein eher düstere Sicht auf die Zukunft der deutschen Politik. Wir haben sowas wie gehört, wie wir sind in der krisenhaftesten Situation, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik seit langem hatten und die Perspektive mit den Kandidatinnen erstmal nicht so hoffnungsfroh. Teilst du diese Sicht von Albrecht von Lucke?
Nee, ich teile die Sicht auf den Wahlkampf, weil wir natürlich die Situation haben, dass das, was wir eigentlich sonst auch aus Untersuchungen von Wissenschaftlerinnen kennen, dass der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin eigentlich gar nicht das Ausschlaggebende für die Wahl war, sondern doch mehr die Frage, wofür steht die Partei, wie schätzt sich die Partei insgesamt ein. Ich meine, wir haben ja kein amerikanisches System, in dem wir die Person wählen, sondern wir wählen ja Parteien, die am Ende des Tages dann die Spitze dann bestimmen. Und wir erleben das, was in der Vergangenheit galt. Warum hast du die Partei gewählt? Da war die Frage, Spitzenkandidatin war in der Regel nicht das Entscheidendste. Das hat sich jetzt im Wahlkampf konsequent gedreht. Die Spitzenkandidatin der Grünen als auch die von der Spitzenkandidat der CDU haben aufgrund ihrer persönlichen Auftreten, all dem, was Albrecht eben angesprochen hat, sozusagen die Partei zumindest, also entweder gedrückt oder sie nicht wirklich sozusagen weiter nach vorne gebracht, als es vielleicht erhofft war. Und das erleben wir bei der SPD nochmal anders. Da ist genau der andere Aspekt, dass anscheinend über die Frage Olaf Scholz nochmal die Zustimmung auch zu der Partei steigt. Wir werden sehen, wie das jetzt trägt. Zeigt ja auch, wie durch diese mediale Bearbeitung, aber auch Social Media, etc., wie Auftreten, wie einzelne Ereignisse dort schon einen Rieseneindruck sozusagen auf die Wahlumfragen machen. Und die Wahl ist ja jetzt noch eine Zeit hin. Also von daher wird man sehen, wie damit umgegangen wird. Die Auseinandersetzung in Afghanistan und wie sich da Einzelne zu positionieren, wird ja auch nochmal entsprechende Einflüsse dann für die Wahlentscheidung haben. Das heißt, mit dem Blick auf den Wahlkampf würde ich sagen, Albrecht hat das gut zusammengefasst. Mit der Frage danach bin ich nicht so direkt bei ihm, weil ich sage, natürlich haben wir eine sehr schwierige Situation und nach vorne raus müssen wir auch viele, viele Grundsatzfragen, glaube ich, neu beantworten. Aber vielleicht ist genau da eine Chance drin, dass es nicht mehr dieses Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß gibt. Das ist ja das, wo auch viele müde sind, dass aus Grund von Koalitionsdisziplin alle Vorschläge, die von anderen kommen, sozusagen generell abgelehnt werden. Und vielleicht ist genau dieser Aufbruch, dass wir mehrere Parteien haben, die da entsprechend dann an einer Regierung beteiligt sind, vielleicht auch eine Chance. Gebe gerne zu, das ist auch ein bisschen Hoffnung dahinter, weil ich glaube, dass wir das brauchen. Aber ich würde es nicht so kategorisch sagen, dass nur eine große, starke Mehrheit automatisch auch eine gute Mehrheit ist. Ich glaube, es wird am Ende des Tages darauf ankommen, kriegen wir ein Zukunftsbündnis hin, was diese Aufgaben auch gemeinsam sozusagen aufnimmt. Und ob das dann aus zwei oder drei Parteien steht, das wird dann sich, glaube ich, auch nochmal zeigen müssen.
Ich kann vielleicht nur einen Punkt noch gleich machen, den ich ganz interessant finde. Den Begriff der Chance würde ich sofort aufnehmen. Es ist eine Chance für euch, würde ich sagen. Die Gewerkschaften werden natürlich überhaupt, wird der vorpolitische Raum in einer Situation eines gewissen, ich nenne es autoritativen Vakuums, wird der vorpolitische Raum wichtiger. Auch eure Möglichkeiten der Einflussnahme werden in neuen Konstellationen interessanter werden. Sie werden auch für euch, werden herausfordernder werden. Sie werden Chancen bedeuten, sie werden gewisse Pflichten, sie werden auch gewisse Anfragen an euch stärker formuliert sein lassen. Und du hast es ja zu Recht benannt, wenn wir uns nur mal den Herausforderungsbogen bewusst machen, von Afghanistan über Klima, reden schon fast nicht mehr von Corona, was uns ja fast irrsinnig erscheint, nicht? Also ich will damit sagen, wir haben eine Zusammenballung der Großkrisen, die einfach dramatisch ist. Und da glaube ich tatsächlich die Gefahr, dass in einer Konstellation, wir machen jetzt quasi schon den ganz großen Bogen, wir können es dann nachher ein bisschen abklappern, aber dass danach am Ende in einer Konstellation einer Dreierkoalition jeglicher Art eine Neutralisierung von Positionen stattfindet. Wenn nämlich in beiden Fällen, in den Dreierkonstellationen, die ich als die wahrscheinlichen ansehe, in jedem Falle Grüne und FDP an einem Tisch sitzen, dass das eben eine Neutralisierung von Positionen eher zu Wege bringt, als eine klare, von dir ja zu Recht genannte, zukunftsorientierte, die wir uns wünschen würden, zukunftsorientierte Konstellation. Ich glaube, da spricht leider sehr viel dafür, dass wir eher Neutralisierung erleben und damit natürlich dann auch die Schwächung, die Profillosigkeit der jeweiligen an dieser Dreierkonstellation beteiligten Parteien. Das sind ja die Phänomene, die wir bisher auch schon im Osten erleben, wenn mehrere Parteien in Koalition regelrecht gezwungen werden, die eigentlich gar nicht zueinander passen.
Warum bist du der Meinung, dass der vorpolitische Raum, also sprich auch der Einfluss der Gewerkschaften, stärker werden wird?
Weil ich es ganz stark so erlebe, dass wir gegenwärtig, meinem Eindruck, einen unwahrscheinlichen, und das glaube ich, wird sich nach dem 26.09. noch viel stärker herausstellen, dass wir einen enormen großen Bedarf nach klaren Leitfiguren erstens haben. Ich sehe in all diesen drei Personen, das macht ja ihre Schwäche auch aus, in allen. Ich nehme Scholz durchaus mit rein. Ja, ich meine, es ist großartig. Heute wurde ja gerade der neue Slogan von der SPD-Plot vorgestellt von Klingbeil. Das war schon grandios. Klingbeil sagt so schön, hier, wir gehen die bisherigen Stationen, fast schon müssen wir sagen, des Weltpolitikers Olaf Scholz ab. Ja, wir kennen Olaf Scholz. Olaf Scholz ist ein Mann, der ein Bürokrat, ein Funktionär, jetzt hat er qua Ernsthaftigkeit eine gewisse Rolle gefunden. Er wird dann gleichgeschaltet mit Helmut Schmidt. Er ist das Gegenteil eines Helmut Schmidt. Er wird nie ein Mann der großen Rede sein. Er wird nie ein Mann des Leitbilds sein, des Klaren. Und das brauchen wir heute. Wir brauchen eine klare Diskussion, auch durchaus eine polarisierende. Meiner Meinung nach, wir werden ja vielleicht noch dazu kommen, ich bin zwar durchaus der Meinung, dass wir sehr viel Integratives brauchen, aber es wird auch notwendig sein, mit einem Aufschlag vorzugehen und nach vorne zu drängen, der neue Leitbilder kenntlich macht, der Veränderungsnotwendigkeiten. Also uns klar zu sagen, eure Idee einer Transformation der Gesellschaft als die Grundidee eures bisherigen Programms ist eine so fundamentale Anfrage, die ich bei keiner der drei Parteien gegenwärtig sehe und die auch gerade, selbst bei den Grünen übrigens nicht, ja, ich meine, der Slogan ist ja eigentlich ein Witz, nicht? Bereit, weil ihr es seid. Ich meine, muss ich das mal vorstellen, das ist der Slogan der Grünen. Das ist eigentlich ein Slogan, der behauptet, wir haben eigentlich gar nicht die Ambition, euch was Konkretes vorzugeben, sondern ihr seid so weit und wir machen es mit. Die Grünen erleben gerade, dass die Bevölkerung offensichtlich gar nicht so weit ist. Also sie jedenfalls nicht bereit, so bereit, Annalena Baerbock zur Kanzlerin zu machen zu wollen. Das heißt, es bedarf einer großen Ausformulierung dessen, was diese Gesellschaft braucht. Und wenn diese Parteien es meinem Eindruck nach nicht zu leisten imstande sind, und diese drei Figuren, da sehe ich es zu wenig, dann werden andere starke, hoffentlich starke gesellschaftliche Gruppierungen wie Gesellschaften in eine neue Verantwortung genommen werden, könnten genommen werden und sie werden auch die Chance haben, stärker Platz zu greifen.
Also die IG Metall, um das Stichwort gleich mal aufzugreifen, hat sich ja da schon eigentlich ganz gut aufgestellt, ne? Also gerade was diese Transformation anbelangt, die du gerade schon angesprochen hast, Albrecht, da hat die IG Metall ja einen sehr, sehr umfassenden Forderungskatalog schon vorgelegt für die neue Bundesregierung, wie auch immer die dann aussehen wird nach dem 26. September. Dieser Forderungskatalog, der hat schon fast das Format eines Buches. Also Daniel, jetzt frage ich dich, ihr habt da sehr große Erwartungen ja offenbar an die neue Bundesregierung. Das Ganze, dieser Katalog, der ist so umfassend, dass es, glaube ich, jetzt so die Redezeit für diesen Podcast schon fast sprengen würde, wenn wir diese ganzen Forderungen nur alle einmal vorlesen würden. Daniel, deshalb vielleicht sortierst du das mal ein bisschen für uns. Kommen wir mal zu den einzelnen Politikfeldern. Was sind aus eurer Sicht so die Hauptthemengebiete, in denen ihr gerade den drängendsten Handlungsbedarf seht und wo ihr ein zügiges und entschlossenes Handeln einer neuen, wie auch immer aussehenden Bundesregierung ab Ende September erwartet?
Also das, was von Albrecht aufgenommen, große Fragen müssen beantwortet werden. Und es ist in einer der schwierigsten Lagen der bisherigen Bundesrepublik, aber nach vorne raus. Das heißt, wir müssen doch schauen, wie wir das ganze Thema Klimaökologie mit dem Thema Ökonomie miteinander verbinden. So, und da haben wir keine zufriedenstellende Antwort. Wir erleben, dass wir nicht in die Zukunft investieren, wenn ich jetzt an die Stahlindustrie denke. Wir brauchen eine eigenständige Kompetenz bei Stahl. Und unsere Kollegen zum Beispiel in Bremen, da haben wir ja noch ein Stahlwerk, tun viel für die Frage Zukunft, aber es wird ohne staatliche Unterstützung, ohne Investitionen wird es da nicht gehen. Und dann reden wir nicht über Millionchen, sondern über Milliarden. Und wir sehen ja, dass in anderen Staaten genau das passiert, dass da entsprechend der Staat auch industriepolitisch aktiv ist. Und was wir doch brauchen, ist, dass wir, und ich glaube, wir wollen alle eine Welt haben, die eine Zukunft hat. Und in der muss aber auch Industrie einen Platz haben. Und wenn wir hier uns um den grünen Stahl als Beispiel schaffen, kann es ja dann nicht sein, dass dann sozusagen der billige, ökologisch schlechtere Stahl aus dem Ausland dann sozusagen unsere Produkte verdrängt. Das heißt, da ist es sehr konkret zu sagen, wie kann ich in die Zukunft investieren? Wie garantieren wir, dass wir auch in Zukunft eine Industrie haben? So, die Industrie ist in weiten Teilen auch der Teil, der unsere Wirtschaft ja auch stabilisiert. Ohne Industrie haben wir auch keine Dienstleistung, auch keinen Wohlstand. Das heißt, auch das muss sozusagen gesichert werden. Und da haben wir eine Diskussion, wie können wir die umgestalten? Wie können wir auch gucken, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten, eine Perspektive haben? Das heißt, wir haben die große Aufgabe zu sagen, ja, zu der neuen grünen Wirtschaft, aber mit den Beschäftigten, sie zu qualifizieren, entsprechende auch Umwandlungsprozesse zu machen. Das dauert seine Zeit, das kostet Geld und das ist die große Aufgabe. Dahinter steckt natürlich dann auch die Frage, Wie organisieren wir einen handlungsfähigen Staat? Corona ist eben schon angesprochen worden. Wir hoffen, dass wir diesen Virus irgendwann hinter uns lassen. Aber was wir auf jeden Fall ja bewältigen müssen, ist ja die Frage der Finanzen, die wir dafür aufgebracht haben. Das wird ja die große Frage sein, wie können dann in Zukunft Staatshaushalte auf Bund, auf Landesebene, auch auf kommunaler Ebene weiterhin so gestaltet werden, dass die nicht zu sozialen Verwerfungen führen. Wir haben ja auch Krisengewinner. Wie werden die dann entsprechend beim Lastenausgleich nach vorne sozusagen organisiert? Also kurzum, es geht darum, die Industrie der Zukunft zu organisieren, in diese Zukunft zu investieren, finanzstark zu bleiben als Staat, damit das auch sozial nach vorne raus gelingen kann. Das ist eigentlich die große Aufgabe, die unter dem Stichwort Verwandel entsprechend dann auch von der neuen Bundesregierung umgesetzt werden muss.
Da waren ja gerade schon eine ganze Menge Stichworte drin. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Bereich, den du am Anfang erwähnt hast, ökologische Transformation, alles, was jetzt der Klimawandel erfordert. Da hast du gesagt, naja, man muss aufpassen, dass es trotzdem eine starke Industrie bleibt, dass die Beschäftigten mitgenommen werden. Aber ist es denn nicht so, dass angesichts der dramatischen Lage des Klimawandels der ökologische Wandel auf jeden Fall wehtun muss, also sowohl der Industrie als auch den Beschäftigten, weil es sonst einfach nicht geht?
Nein, das wäre ja sozusagen die Chaos-Theorie abgeleitet. Also zu sagen, wir machen disruptiv, also erstmal alles weg, damit wir dann was morgens aufbauen. Das ist ja nicht unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung ist ja, dass das, was kommen muss, ja auch erstmal sozusagen gestaltet werden muss. Und ich glaube, wir haben die große Aufgabe, dass wir keine sozialen Verwerfungen kriegen. Dieser Wunsch, der eben formuliert worden ist nach der Lichtgestalt der Politik, das ist ja auch ein bisschen der Wunsch nach Einfachheit und einfachen Antworten.
Albrecht schüttelt den Kopf.
Und wenn wir sozusagen, also nicht von Albrecht, aber an anderer Stelle merken wir das. Ja, ne, also ich wollte ihm jetzt das gar nicht vorwerfen, aber wir erleben das ja gerade in Auseinandersetzungen, dass manche, die mit einfachen Antworten um die Ecke kommen, dann entsprechend auch mobilisieren. So, nur mal das Stichwort AfD und andere in diesem Bereich. Und ich glaube, wenn wir wirklich das jetzt so anfangen würden, wie du sagst, dann muss das eine erstmal weg und dann bauen wir was Neues auf, dann bedeutet das Massenarbeitslosigkeit, dann bedeutet das schlechtere Arbeitsbedingungen und dann ist das sozusagen erst recht für die, die sozusagen gegen unsere Gesellschaft mobilisieren, eine entsprechende Unterstützung. Und das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Und deswegen ist der Anspruch, eine Weiterentwicklung zu machen. Das steckt, also die Lösung steckt auch mit in dieser Wirtschaft drin. Und wir müssen sie nur dazu zwingen, das auch zu machen.
Ich glaube ja, du hast völlig recht, wenn du sagst, es darf keine sozialen Verwerfungen geben. Das steht ja außer Frage. Ich würde aber dir sehr widersprechen, dass genau der, ich nenne es mal, der vereinfachende Populist der ist, den ich gemeint habe oder den wir eigentlich brauchen. Wir brauchen natürlich, meine ich durchaus, jemanden, der in der Lage ist, deutlich zu machen, dass wir sehr grundlegende Veränderungen brauchen. Nicht solche, da würde ich Elke wiederum widersprechen, die zwangsläufig als solche wehtun müssen an jeder Stelle. Also um es konkret zu sagen, ich finde es völlig richtig und auch wirklich fast schon absurd, wenn wir eine deutsche gewachsene Stahlindustrie untergehen lassen, die wir alle wissen, dass Stahl existenziell absolut unabdingbar ist in einer jeden industriellen Wirtschaft, um dreckigen Stahl aus China zu importieren. Eine völlig absurde Vorstellung. Also die Notwendigkeit, ich nenne es mal so, Notwendiges zu bewahren, zu verteidigen, zu erhalten, auch auf die Frage hin, ob die Produktionskosten teurere sind, finde ich eigentlich eine völlig notwendige Fragestellung. Aber in der Tat, was Elke anspricht, es wird möglicherweise im Bereich der Automobilität viel mehr wehtun müssen, als das, was wir momentan uns was wir uns zumuten bisher. Es ist doch ganz klar, wir wissen es doch ehrlicherweise, dass auch die Umstellung der gesamten Automobilflotte auf PKWs qua Elektromobilität letztlich keine wirklich nachhaltige Veränderung bedeutet. Ich verstehe natürlich vollkommen, dass die IG Metall auch, um in dem Falle die sozialen Verwerfungen, wie du zu Recht sagst, Daniel, in Grenzen zu halten, dass das gemacht wird, um ein ökologisches Angebot zu machen. Aber in einer weitergehenden Perspektive ist natürlich den wirklich nachhaltig und ökologisch Orientierten klar, dass wir eine Umstellung in erheblichem Maße von Individualverkehr auf sozialen, wie ist der klassische Begriff? Nicht individual, sondern
öffentlich,
Gemeinschaftsverkehr, ja, also Bus, Bahn etc. Also gerade wenn du wie in Berlin die Frage aufwirfst, in Berlin wäre natürlich die Möglichkeit der Kollektivierung, nenne ich es mal, des Verkehrs, ja, der Einrichtung von viel intensiverem Bahnverkehr, wo eben nicht tagtäglich Menschen als Ein-Personen-Haushalte, nicht mal Haushalte, ja, in dicken Karossen bewegt werden, wäre natürlich die Grundfrage. Frage. Und da, glaube ich, ist es in der Tat schon so, dass wir viel, viel weiterdenken müssen. Ich will damit gar nicht die grundsätzliche Umstellung auf E-Mobilität völlig in Abrede stellen. Aber es werden meiner Meinung nach ganz neue Verkehrskonzepte erforderlich sein. Es werden ganz andere Ideen erforderlich sein. Das ist der Bereich, wo ich schon glaube, und deswegen spreche ich von Leuten, die eine Vision haben oder Leuten, die man braucht, die das ein Stück weit, übrigens in beide Richtungen, technologisch, aber auch nachhaltig im Sinne von Suffizienz, wenn man die beiden Begriffe mal bringt, die Effizienzseite auf der einen Seite, effizienter in der Produktion, aber auch suffizienter bei der Frage, was ist suffizient nachhaltiger, wo andere Lebensstile gefragt sind. Und ich glaube, da sind andere Figuren gefragt, als eben natürlich gerade gegen die großen Simplifikateure. Das sind die Populisten, aber Leute, die mit einer echten Idee nach vorne gehen. Und das sehe ich momentan leider bei keinem der drei. Ja.
Das würde ich so akzeptieren. Also daher nochmal gut diese Klarstellung von dir, weil ich glaube, damit kann ich viel anfangen. Sozusagen zu sagen, dass wir da jemanden haben, der das als Orientierung, der das ausstrahlt oder eine, die das ausstrahlt und nach vorne raus die Sachen mit verbindet, dann nehme ich den Art Vorwurf sozusagen zurück, wenn er so angekommen ist. Aber für mich ist tatsächlich diese Frage auch am Ende des Tages gar kein Widerspruch. Ich glaube, dass natürlich Stichwort Automobil. Jetzt bin ich nicht der Automobilexperte, weil wir hier im Bezirk auch in Tüttelchen nur zwei Autowerke haben und andere Bereiche Igmetall viel stärker, Baden-Württemberg, Bayern, NRW oder im Saarland mit Automobil zusammen sind. Aber ich glaube schon, das, was du sagst, nämlich die Frage, was ist das Mobilitätskonzept der Zukunft? Was ist der ÖPNV? Also ich lebe in Schleswig-Holstein. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Hälfte bis zwei Drittel auch in Zukunft sozusagen nicht morgens in die U-Bahn steigen können, weil es einfach sozusagen im ländlichen Raum sowas nicht gibt. Und wie man das nach vorne bringen kann, wie uns auch der Digitalisierung helfen kann. Und deswegen bin ich ja noch viel stärker in der Frage, auch zu zwingen, diese Transformation, diese Umstellung zu machen. Da bin ich sozusagen dabei. Wo ich mich allerdings sozusagen wehre, ist diesen Ansatz zu sagen, ich schalte heute das Alte ab, und morgen das Neue an.
Das kann es ja nicht sein, da hast du völlig recht.
So ist
es. Das ist völlig richtig. Nur ich denke so, man fragt sich ja mal, um es mal an konkreten Beispiel weiterzudenken. Man fragt sich bei der ganzen Sache unter anderem, bei aller Wertschätzung der Umstellung auf E-Mobilität, gar keine Frage, ist die Frage der Nachhaltigkeit nicht zu beantworten mit Autos, die in einem Maße schwergewichtig bleiben, wo alleine in dem Wachstum an Gewicht, ja, SUVs als das Exportmodell, wie auch das hiesige Wachstumssegment, es in dem Bereich weitergeht. Also es wird grundsätzlichere, und das kann man natürlich über die CO2-Bepreisung zum Teil machen, das kann man möglicherweise über eine andere Besteuerung machen. Also ich glaube, es wird weitergehender Konzepte bedürfen. Dafür braucht es aber Leute, die drängen, die auch ein Stück weit diese Idee haben. Um es mal auf euch zu beziehen, würde ich es gar nicht als so, da kann ich deinen Optimismus zum Beispiel übrigens durchaus verstehen, ich würde durchaus bei Laschet wie bei Scholz, ne? Baerbock durchaus auch übrigens als Letzte, aber bei Laschet wie bei Scholz ist natürlich dieser Grundgedanke der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie, ohne dass es also zumutet, ohne dass es Verwerfung gibt, also bei beiden eigentlich ein Stück weit inhärent. Ja? Man wird sogar sagen müssen, bei Scholz sicherlich noch eine Ecke stärker, ja? Weil er es auch noch sozial abfedert, weil er auch bereit ist, Schulden zu machen und Laschet natürlich die schwarze Null und die Frage von jeglichem Verzicht auf Steuerung nach vorne stellt, aber es ist in beiden Fällen sehr stark da. Aber es fehlt für mein Verständnis eben diese visionäre Komponente und die hätten natürlich klassischerweise eher die Grünen mitgebracht, aber durch das Schwächeln der Grünen fällt die natürlich in einem gewissen Maße aus. Ja.
Aber ihr habt da ja, Daniel, ja auch tatsächlich ganz konkrete Forderungen. Ne? Also du sagst ja irgendwie implizit, es ist irgendwie ein Spagat, einerseits diese Wende hinzubekommen, auf der anderen Seite eben die Beschäftigten mitzunehmen, nicht jetzt alles auf Null stellen, ganz neu aufbauen, sondern das Ganze langsam zu transformieren. Was sind denn da, wenn man das jetzt so auf den Punkt bringen kann, was sind denn da so eure Forderungen an die neue Bundesregierung oder die Erwartungen, die ihr ja nun auch formuliert habt in eurem Forderungskatalog?
Ja, also wie gesagt, ich würde es nochmal so zusammenfassen an der Stelle, dass wir die Instrumente schärfen müssen, um diese Transformation auch zu gestalten. Das eine hatte ich eben schon gesagt, wir müssen sozusagen Milliardeninvestitionen zur Verfügung stellen, damit dieser Umbau der Industrie beginnen kann und auch durchgeführt werden kann. Das wird man sozusagen privat wirtschaftlich nicht machen können. Ein zweites großes Thema ist natürlich die ganze Frage von Qualifizierung, gerade auch in dieser Transformation, also dieses sogenannte Transformations-Kurzarbeitergeld. Wir sehen jetzt, wie in diesen Krisen, Finanzkrise wie jetzt auch Corona, Kurzarbeit geholfen hat, Beschäftigung zu sichern und auch weiterzuentwickeln. Das würde bedeuten, dass wir dann entsprechend auch sowas ansetzen können, wenn Beschäftigung gefährdet ist, weil einfach Transformation genau zu diesen Veränderungen führt, dass natürlich Arbeitsplätze sich ändern und ich entsprechend auch dann die Leute mitnehmen muss, sie auf neue Arbeitsplätze dann auch zu garantieren. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich Stichwort handlungsfähiger Staat. Wie gehen wir zukünftig in der Steuerpolitik vor? Wie organisieren wir auch die Frage sozialpolitisch? Bis hin zu der Frage, wie haben wir die Generation heute? Die Ausbildungsplätze brechen ein, die betrieblichen Ausbildungsplätze reduzieren sich. Und von daher müssen wir schon auch sagen, wie können wir verhindern, dass wir eine Generation Corona bekommen? Und da haben wir sozusagen vielfältige Einzelthemen aufgeführt, indem wir dann auch da die Politik jetzt gefordert haben. Und ich kann es nur sozusagen jedem Einzelnen, weil es als Hörbuch gibt es das noch nicht, also muss man es vielleicht selber runterladen, unter igmetall.de findet man das. Aber ich glaube, neben den einzelnen Maßnahmen ist das, was Albrecht eben beschrieben hat in der Frage von, was brauchen wir als Person, die das miteinander verbindet. Ich glaube, das ist der gesellschaftliche Impuls, der uns gelingen muss, zu sagen, wir brauchen diese Veränderung nach vorne. Und vielleicht nicht jede einzelne Maßnahme ist dann die richtige oder die falsche, aber sie muss auf dieses Ziel einzahlen. Und das als gemeinsamen Willen hinzubekommen, das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Am 26.09., aber auch danach.
Du hast auch einen, finde ich, ganz entscheidenden Begriff genannt, den ich bei übrigens allen Parteien, ich nehme die Grünen nicht mal aus und die anderen auch nicht, eigentlich sehr, sehr stark vermisse. Selbst die SPD, ich höre selbst bei der Linken zu wenig, das ist der Begriff des Lastenausgleichs. Es ist ja ein ungeheures Phänomen, dass wir in einer Zeit, wir haben jetzt mittlerweile 1,5 Jahre, bis zum 26.09. wird es fast genau 1,5 Jahre sein. Ich weiß gar nicht, wann Merkel die Rede hielt. Ich glaube, das war Mitte März, also 2020. Das heißt, 1,5 Jahre Corona-Krise, in der Verwerfungen sondergleichen stattgefunden haben. Eine Belastung der einen Seite, oder ich nenne es nicht Seite, ihr wisst, was ich meine, die Belastung der einen bei zum Teil Reichtumswachstumsraten der anderen. Und es gibt keine echte Debatte in dieser Gesellschaft über ein historisches Phänomen wie diese Krise und die Frage, wie können wir da mehr Gerechtigkeit herstellen. Das finde ich dramatisch und das merke ich übrigens auch, Parteien trauen es sich kaum anzusprechen. Du hast es angesprochen, bei euch durchzieht es das Programm ein Stück weit. Es könnte aber noch viel mehr in den Raum kommen, meine ich. Wenn man in einer solchen historischen Situation ist, wir hatten einmal das Beispiel, und ich glaube, es ist gar nicht so von der Hand zu weisen, 1989, wo wir natürlich auch die große Frage im Raum hatten, was macht man mit einer Einheit? Wie sollte man Lastenausgleich praktizieren? Wir bekamen den Solidarzuschlag, aber es traute sich auch da die Regierung Kohl in keinster Weise. Das hieß ja quasi, die Einheit wird aus der Portokasse eher bezahlt. Und heute, glaube ich, in der Tat, muss so eine Debatte wirklich greifen, dass man sich fragt, wer waren die Belasteten? Wie muss auch der Solidargedanke wieder in einer Zeit greifen, in der eben tatsächlich die einen völlig unbeschadet aus der Krise gekommen sind, zum Teil eben sogar bereichert weiter begütert und die anderen ungeheuer Schiffbruch erlitten haben. Ich glaube, da müsste viel mehr passieren.
Ja.
Und da sehe ich eben tatsächlich auch eine Chance von euch. Ich sehe eine große Chance von ich nenne es ja den vorpolitischen Raum, wenn es die Parteien sich zum Teil nicht trauen anzuspitzen, dann könnte da mehr noch von euch kommen. Es kommt zum Teil ja auch in dem Programm.
Was sind denn da eure Forderungen, Daniel? Oder was sind da eure Erwartungen an die neue Bundesregierung, um genau diesen Gerechtigkeitsausgleich, den Albrecht genannt hat, da anzugehen?
Also wir brauchen einen Beitrag dieser Krisengewinner. Das ist das, was sozusagen mit durch ist. Also ein Herr Amazon, also wir brauchen jetzt nicht über die Versteuerung dieser Digitalkonzerne zu machen. Das ist das eine. So, aber das alles, was online an Konsumgütern sozusagen war, hat sich dumm und dämlich verdient, um es mal so zu formulieren. Wir haben aber auch Bereiche in der Medizintechnik, die unheimlich davon profitiert haben. Wenn ich mir die Aktienkurse angucke, also das ist ja immer so ein Punkt, also in Tagesschau, ne, auf einmal 12.000 bei DAX, das wird dann gefeiert, wo man sagt, oh, wir sind jetzt bei 16.000 sozusagen. Also da gibt es ja auch ein Höher und ein Weiter. Und wenn man das mal da überlegt, wie viel Geld da entsprechend dann vermehrt worden ist oder wie viel Vermögen, kommen wir auch immer die Frage, wie gehen wir zukünftig mit Vermögenden um? Wir haben weiterhin das Thema Erbschaftssteuer. Wie viel Milliarden werden pro Jahr sozusagen vererbt? Und da ist ja eigentlich dieser Punkt, das verstehe ich ja auch bei der FDP zum Beispiel nicht, wo ja immer gesagt, die Leistung des Einzelnen zählt. Was habe ich denn geleistet, wenn ich Sohn oder Tochter von jemandem bin, der mir Millionen überweist? Gar nichts, sondern ich bin sozusagen zufällig die Tochter oder der Sohn. So, und da eben die Frage zu beantworten, wie kann ich da entsprechend auch eine vernünftige Beteiligung? Auch die Frage von, wie können wir auch unserem Klientel, den Beschäftigten helfen, stärker wieder Vermögen sozusagen. Heute sind doch die großen Gewinner, was die Sicherheit angeht, ich will das gar nicht materiell sagen, aber die großen Gewinner in dieser Auseinandersetzung sind doch gerade die, die die Chance hatten, vor 10 Jahren mal ein kleines Häuschen zu kaufen, sich zu leisten, aufzubauen. Welcher Beschäftigte, Facharbeiter, Facharbeiterin hat denn heute die Möglichkeit, in Hamburg, in Umgebung, in München, in Berlin zu sagen, ich kaufe mir jetzt mal ein kleines Häuschen mit Garten. Das kannst du doch gar nicht mehr bezahlen. So, und da ist ja schon die Frage, wie zeigt, wie Vermögen am Ende des Tages verteilt ist. Also von daher, da müssen wir ran und das muss auch entsprechend mit allen Schwierigkeiten, die dann da sind und dieser Zurückhaltung, die ja da in Politik beschrieben worden ist. Es geht darum, wie wir diese Gesellschaft gerechter machen können.
Habt ihr denn da irgendwie die Hoffnung jetzt, dass nach der Wahl das tatsächlich konkret angegangen wird? Oder vielleicht werden wir da auch mal konkret. Habt ihr bei einer der denkbaren Konstellationen, die es nach der Wahl geben könnte, die Hoffnung, dass sie auf so einen Lastenausgleich setzen?
Ich will mal eine ganz ironische Wolte an dem Punkt anbringen. Man muss sich bewusst machen, dass in dieser ganzen bundesrepublikanischen Zeit die Gesellschaft eigentlich eher eine Zugewinngemeinschaft war. Es wurde ja in aller Regel nicht sonderlich viel genommen. Es wurde aus dem Mehrwert oder aus dem Mehrprodukt, dem erzielten Gewinn, wurde eher umverteilt zulasten derer, die weniger hatten. Das gab es mal mehr, mal weniger. Die große Frage ist, die Daniel auch aufwirft, ist die, wenn wir in andere Zeiten kommen, die letztlich mit, und Corona hat es uns ja ein Stück weit gezeigt, die mit großen Schuldenaufnahmen einhergehen, die wir übrigens bisher auch uns gar nicht trauen, in der Gegenwart umzuverteilen. Das sind ja alles Schulden, die auf die Zukunft aufgenommen werden. Es ist ja nie der Gedanke ernsthaft aufgebracht worden, so bevor wir Milliarden von Schulden aufnehmen, was ich als zum Teil durchaus notwendig ansehe, um da keinen falschen Eindruck zu erwecken, könnte man doch die Frage aufwerfen, was ist von diesen Schulden anteilig in der Gegenwart quasi abzunehmen. Das hat sich kein, also in den von Daniel angesprochenen Formen von Besteuerung etc. Weil das im Wahlkampf mit Sicherheit nicht vonstatten geht, wir erleben es ja gerade gegenwärtig, ist natürlich schon die Frage, das wäre allerdings eine erstaunliche oder eine ironische Wolte, dass diese drei Parteien, die danach an einer Koalition beteiligt sein werden, voraussichtlich sind es drei, wobei das bei der FDP dann schon ausgesprochen schwer wird, dass diese drei Parteien vielleicht danach in der Lage wären zu sagen, okay, wir sehen jetzt die Notwendigkeit, dass wir hier kenntlich machen, es muss etwas passieren, es muss grundsätzlich mit einem anderen Anspruch von Gerechtigkeit ein Stück weit auch umverteilt werden und das müssen die Starken stärker in Anspruch genommen werden. Will sagen, was man sich vor der Wahl nicht getraut hat zu sagen, macht man vielleicht danach. Und jetzt kommt mir da ein ganz ironisches Bild. Das würde ich tatsächlich natürlich am allerehesten einer Konstellation ohne die FDP zutrauen, um es klar zu sagen. Ja, diese markante Konstellation, die man sich ja ausmalen könnte, drei schwache Parteien, die, bei denen es von bei zweien nicht reicht, den Kanzler zu stellen, also weder, und momentan sieht es ja ganz klar so aus, ihr müsst euch das bewusst machen, was wir bis dato immer geglaubt haben, die Grünen werden so stark sein, dass sie bei einer starken zweiten Partei dann dadurch vielleicht doch noch in die Nähe der kleinen, großen Koalition kommen, also in der Regel dann eben CDU, Grüne, ist obsolet in dem Augenblick, wo die Grünen gar nicht über 20% kommen. Und davon gehe ich nicht mehr aus mittlerweile. Das heißt, das ist nicht mehr denkbar, aber man könnte sich ja vorstellen, das male ich wirklich fast, ihr merkt, das ist alles mehr illusionär gedacht, aber wenn ich mir vorstelle, dass diese drei Parteien, Vision geht weit, aber das ist fast jetzt Wahlkampfarithmetik, aber wenn man sich vorstellt, dass die drei geschlagenen, Grüne, SPD und CDU, CSU, als sie nennen es mal Koalition der Vernunft zusammenkommen und dann in der Lage wären zu sagen, so, wir sind alle ziemlich geschlagen und gerupft rausgekommen, denn keiner ist eine starke Volkspartei daraus noch sein. Ich nehme mal an, der Kanzler kommt am Schluss mit 25% zustande, das ist schon Wahnsinn. Ja, dann wäre diese Konstellation für mich die eigentlich pragmatischste, die quasi aus Schwäche zu Wege kommen könnte und dann vielleicht da etwas möglich macht, was man sich im Wahlkampf davor gar nicht getraut hat zu sagen. Das, oder nur ansatzweise.
Ich habe es akustisch nicht verstanden. Was sagst du jetzt? Wer sind denn deine drei? Habe ich das jetzt richtig?
Die drei Grüne, SPD, CDU, CSU. Das heißt, die drei Parteien, die sich momentan als alle schwach nun gerade geben, das ist ja eine kaum denkbare Konstellation, ist ja klar. Wir haben momentan ja ganz andere Dinge, die du jetzt, ist Jamaika-Ampel und dann kommt diese ominöse Deutschland-Koalition. Ich rede von Rot-Rot-Grün nicht, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Also da habe ich immer gesagt, also das wäre übrigens, sage ich mal ganz konkret, so sehr sich manche auf der Linken das wünschen, so eine Konstellation mit einer Linkspartei, die gerade wieder mit dem Afghanistan-Beschluss bezeigt hat, also jeder deutsche Soldat auf fremdem Boden ist sowieso so fatal, da gibt es auch, da wird kein Prinzip nur überhaupt nur angekratzt, dass diese Konstellation wäre sofort ein gefundenes Fressen in diesem Lande von CDU, CSU und FDP, da sehe ich nicht, dass die also nur irgendwie Politik machen könnte. Also will sagen.
Aber die FDP hattest du gerade nicht mit drin in deiner Prognose?
Naja, die FDP hatte ich jetzt, die hatte ich ja bei Jamaika und Ampel ständig drin, da sind die ja immer dabei. Aber sie wäre eben nicht bei der Konstellation dabei, in der Deutschland-Konstellation ist sie ja auch dabei. Diese Deutschland-Konstellation wird jetzt ja auch plötzlich immer wieder durchdacht, auch gerade nach Sachsen-Anhalt, also SPD, CDU, CSU, FDP, was ich auch absurd, also sehr, sehr schwer vorstellbar finde, weil das ja nur bedeuten würde, stellt euch vor, die SPD wird Zweite, dann soll sie jetzt noch die FDP mitnehmen und dabei wollte sie davor schon aus der schwarz-roten Konstellation raus. Also das ist schon eine merkwürdige Konstellation. Genauso stellt euch vor, die SPD kommt wirklich am Schluss vor der CDU-CSU rein. Dann kann ich mir auch ehrlich gesagt beim besten Willen kaum vorstellen, dass dann eine so geschlagene CDU-CSU sich hinter die SPD einreiht, um dann so eine Deutschland-Konstellation zu machen. Also für mich bleiben zwei Konstellationen am Ende dann und die werden auch dann ausgehandelt werden wahrscheinlich. Nicht realistisch, Jamaika, also schwarz-gelb-grün oder eben Ampel, nicht rot-gelb-grün. Und da wird es dann wahrscheinlich maßgeblich davon abhängen, wer wirklich die Nase vorn hat. Wenn die SPD tatsächlich, was ja wirklich Wahnsinn wäre, die CDU noch wirklich schlagen würde, dann könnte man sich vorstellen, dass so eine Ampel zustande kommt, wo der Herr Lindner schon in der Lage wäre, sich dann noch mächtig was auszuhandeln. Aber das sind alles beides Konstellationen, die ich für höchst unglücklich erachte. Und deswegen kam ich zu dieser jetzt für mich nur, also es ist kein Mensch hat die bisher überhaupt noch formuliert, aber diese Vorstellung, am Schluss stellen sich alle drei zusammen, die doch eigentlich pragmatisch sind. Die Grünen sind ja mittlerweile auch eine zutiefst pragmatische Partei. Ja? Mhm. Und selbst bei Laschet, momentan weiß ja nicht mal jemand, was die CDU-CSU wirklich im Schilde führt. Das ist ja gar nicht so leicht zu formulieren. Es ist ja fast eine anarchische Partei. Da gibt es zwar einen Spitzenkandidaten Laschet, da gibt es daneben aber auch einen Friedrich Merz, der natürlich auch jetzt mehr intoniert. Dann gibt es natürlich die bayerische Fraktion mit Söder, der weit grüner sich gerierte, aber auch natürlich ohne jede, muss man dazu sagen, ohne jede Steuererhöhung. Das ist natürlich absurd. Also das ist schon klar, dass die also auch in dem Punkt, also sogar im Gegenteil, Steuersenkung. Also es ist eine merkwürdige Situation, aber das empfinde ich eben auch als das Dilemma. Wir haben eigentlich keinen richtig mutigen Aufschlag. Bei den Grünen ist es am stärksten angelegt, aber er überzeugt eben nicht, weil die Grünen raus sind. Die SPD hat es ein Stück weit, sicherlich auch gerade in sozialer Hinsicht, durchaus abgefedert und auch mit der Bereitschaft, den Staat stärker zu machen, auch in der Schuldenfrage stärker. Aber es ist trotzdem,
ja. Ja, du hast gerade gesagt, die CDU, die hat eigentlich irgendwie gar kein wirkliches Programm. Das Einzige, was sie aber nun wirklich haben, was Laschet ja auch wie so ein Mantra vor sich herträgt, ist, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen muss.
Ja.
Da mal speziell die Frage, kann das überhaupt noch die Zukunft sein? Also können wir weiter so auf Wachstum setzen oder müssen einfach jetzt mal andere Faktoren mehr eine Rolle spielen in der künftigen Politik? Das ist vielleicht auch als Frage an dich, Daniel, weil natürlich Wirtschaftswachstum auch immer einhergeht mit Arbeitsplätzen, zumindest in der Logik der offiziellen Politik.
Ja, ich meine, die Frage schließt sich, glaube ich, auch an die Verteilungsfrage an. So, ne? Und das ist eben so ein Punkt. Ich glaube nicht, dass dieser Slogan stimmt, es kann nur verteilt werden, was sozusagen erwirtschaftet wird. Das würde ja immer bedeuten, dass es immer nur um das Mehr geht. Wir kriegen eine Frage sozusagen, ich glaube, welche qualifizierten Wachstum haben wir? So, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir über Wachstum reden? Und natürlich dann die Frage der Umverteilung nach vorne raus zu sagen, okay, was ist mit den bestehenden Verhältnissen? Wie kann man die anders sozusagen und besser sozusagen aufteilen? Und ich finde schon, dass man natürlich auch Debatten führen kann, ist das Bruttoinlandsprodukt wirklich unser Maßstab? Würde ich eher sagen, nein. Aber wir haben noch keinen neuen sozusagen gemeinsam entwickelt, wo man sagt, auf den kann man sich sozusagen committen. So, das, was Armin Laschet ja sagt, ist ja auch dieses Stichwort Modernisierungsjahrzehnt. Das ist ja das, was bei mir noch hängen geblieben ist. Auch da stellt man sich ja die Frage, das ist ja, glaube ich, wenn wir auf die Frage digitale Verwaltung gucken oder ähnliches, alles richtig. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hört es da auf? So, ne? Also inwieweit können wir das auch als Chance nutzen, nach vorne raus Gesellschaft neu zu denken? Also ich glaube gerade bei dem, was Albrecht eben gesagt hat, wenn wir tatsächlich eine neue Konstellation kriegen, wird es doch genau auf die Führungen ankommen. Sind sie bereit, sozusagen für diese Aufgabe, die wir eben schon diskutiert haben, gemeinsam ein Stück weit zurückzutreten und zu sagen, was kann unser Bündnis sein, nach vorne raus? Kriegen sie die Kraft dafür? Ich meine, wir haben ja immer die Situation, dass wir Koalitionen bilden nach der Wahl, von welchen die vorher miteinander gestritten haben. Manchmal in der Parteienfamilie oder in der Lager, manchmal aber auch darüber hinaus. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man schon auch, und da sind wir dann auch gefordert als Gewerkschaften und auch so als Sozialverbände, schon auch diesen Anspruch zu formulieren, egal wer am Ende des Tages da jetzt kommt. Manche sind uns leichter, Zugänge zu kriegen als bei anderen. Aber die Frage ist auch am Ende des Tages, wie kriegen wir diese soziale Basis nach vorne entwickelt? Wie kriegen wir diese Transformation gestaltet? Wie kriegen wir sozusagen auch diese Digitalisierung gestaltet? Und da hat dann jeder dann auch entsprechend was mitzubringen. Spannend finde ich ja, Albrecht hat ja kein einziges Wort zum Thema Minderheitsregierung gesagt. Auch das wäre ja noch eine Möglichkeit. Ich sehe sie jetzt für Deutschland nicht, weil es ja ein enormes Punkt wäre. Aber natürlich gerade für die Frage von, wie kann ich auf der einen Seite in Tüttelchen einen Zukunftsaufbruch machen und auf der anderen Seite trotzdem für die dritte Partei, vielleicht auch vierte Partei, je nachdem, wie man das dann austariert, dann Eigenständigkeit erhalten, wäre das ja auch zumindest nochmal ein theoretisches Modell, was wir aus Skandinavien kennen. Ich sehe es jetzt für Deutschland nicht, weil da eher sozusagen die klaren Verhältnisse gefordert werden. Aber da ist viel Musik drin und ich finde, das zeigt auch, nach dem 26.09. darf Politik Beeinflussung nicht aufhören. Wir müssen uns weiter einmischen.
Ich finde das sehr richtig, was du sagst. Ich glaube sogar, dass wir diese Debatte nach dem 26. sehr stark haben werden. Das ist dann nicht nur spielerisch, weil die Frage wird eben wirklich sein, gibt es überhaupt eine Konstellation, die in sich so überzeugend ist, auch geschlossen mit einem Anspruch auch werbend vorangeht, der tatsächlich etwas beinhaltet von dem, was ihr ja viel fährt, wo ihr ja viel weitergeht. Ihr müsst euch immer wieder mal, da finde ich das auch wacker, der Begriff Transformation ist ja so viel mehr als Modernisierung, muss man zu klar sagen. Ja, also was heißt Modernisierung? Modernisierung ist fast ein Begriff, ich sage mal böse, aus der Mottenkiste der 70er Jahre. Ja, wir müssen uns modernisieren, der moderne Begriff, das ist dann, das kann man dann wunderbar, wir machen weiter den Strang, es muss bloß halt moderner werden. Ihr habt ja einen weit, weit darüber hinausgehenden Anspruch formuliert. Und das ist schon ein enormer, deswegen war ich auch so begeistert vor 2 Jahren, als ihr mit dem Konzept der Transformation rausgekommen seid. Demokratisch, sozial, ökologisch und ich glaube sogar auch noch digital. Also diese vor allem die ersten 3 Komponenten, das zu verbinden und damit natürlich wirklich die Frage aufzuwerfen, wie muss ich, wenn man Wachstum überhaupt denkt, wie muss man das so anders denken, dass es eben nicht zerstörerisch ist? Da ist wesentlich mehr drin. Ja? Und insofern finde ich den Gedanken von dir ganz richtig, Alex. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, weil bisher malt man sich ja die Konstellation noch aus. Es wird mehr und mehr deutlich, dass es eine Dreierkonstellation werden müsste. Und in dem Augen wird bestimmt die Frage aufkommen, könnte eine kleinere Konstellation reichen, die sich dann eben visionärerweise, überzeugenderweise ihre Mehrheiten organisieren müsste. Nur, sage ich ganz ehrlich, das werden wir wahrscheinlich nur durchdenken, es wird natürlich trotzdem nicht gemacht werden. Ich glaube, dafür sind die Beharrungskräfte auch in diesem Lande, die Zweifel daran, dass sowas funktioniert, gerade auch wenn ich an die Außenpolitik denke, Handlungsfähigkeit etc., auch in Krisensituationen, wo du eben dann natürlich im besten Falle doch eine gestandene eine Mehrheit haben willst, was übrigens dann wirklicherweise, ironischerweise wirklich fast für eine Konstellation Schwarz-Rot-Grün sprechen könnte, ja, aber deswegen wird es dazu nicht kommen. Aber die Idee finde ich völlig berechtigt, ja, weil eines ist sicher richtig, wir werden irre Diskussionen kriegen danach. Ich glaube, wir werden danach fast in einem freien Feld sein. Da wird sehr viel mehr passieren. Auch aus der Ratlosigkeit heraus. Aus der Ratlosigkeit, wie wir dieses Ergebnis erstmal interpretieren.
Wir hatten sozusagen in der Vergangenheit ja immer, ich sage mal, einen starken sozusagen, genau. Oder 2 große, genau. Starke, wer auch immer das, genau, sozusagen sein sollte. Und dann gab es ja den Punkt, macht man eine große Koalition, genau, die man eigentlich nicht wollte, oder diskutiert man dann eine Minderheitsregierung mit einem starken und einem schwächeren, sozusagen. Das hat sich ja jetzt zurechtgestutzt. Das heißt, wenn wir wirklich da mal von ausgehen, dass die Starken irgendwie so bei 25% plus minus durch die Tür gehen würden und die nächste Ebene dann eher sozusagen bei den Grünen um die 20 dann wären, wenn das jetzt so stimmt, was da die Demoskopen uns an die Wand malen, dann hast du ja auch nochmal eine andere Situation, was die Frage des Drittens für so eine Minderheitsregierung. Also der Punkt ist, ich glaube, die Menschen sind da sozusagen widersprüchlich, weil einmal wollen sie starke, klare Verhältnisse haben. Das wäre, ne, du hast Außenpolitik oder Ähnliches gesagt. Auf der anderen Seite akzeptieren sie immer weniger, dass dann 2 sagen, das machen wir und alle anderen haben jetzt erstmal 4 Jahre Pech gehabt. Sondern es gibt ja auch den Wunsch, dass die beste Idee umgesetzt werden soll.
Ja, ja.
Und das so ein Stück weit als Aufbruch. Aber gut, das wird der 26. uns aufzeigen, was dann tatsächlich kommt. Und die spannende Frage ist ja tatsächlich, stimmt das, was die Demoskopen sagen, oder erleben wir dann das, was wir ja auch bei der einen oder anderen Landtagswahl in den letzten Jahren hatten, wo dann doch die die richtigen Ergebnisse anders waren als das, was die Demoskopen noch 2-3 Tage vorher erzählt haben.
Naja, aber du darfst eins nicht, wenn ich das nur sagen darf, du darfst eins nicht vergessen. Im Unterschied zu sämtlichen Landtagswahlen, die alle eine Kontinuität hatten, dass nämlich im Endeffekt der Regierungspräsident oder der Ministerpräsident, der verbleibende Amtsinhaber, einen ungeheuren Bonus hatte, der ihn ins Ziel gebracht hat. Und in der Regel waren das immer krachende Siege des jeweiligen Amtsinhabers. Haben wir das eben gerade diesmal nicht. Und das macht es so irre. Ja, das macht es. Und wenn ein Laschet eben durchrauscht und er sichtlich weder Autorität gewinnt, geschweige denn visionär nach vorne tritt, wenn ihr nur denkt an diese lustige, der dollste Klopper war ja seine Äußerung interviewt, habt ihr doch mitbekommen, fragte ihn die Kollegin, eine Journalistin, fragte ihn, ja, was sind denn ihre Projekte, dann brachte er zwei, dann fragte sie ihn weiter, haben sie noch mehr? Und er sagt, ui, muss ich ja mal überlegen. Wir werden vielleicht ein kurzes 10-Punkte-Programm machen. Also da merkst du natürlich auch, wie was für eine Ratlosigkeit da herrscht. Also will sagen, wenn das beides ausfällt, dann bist du im freien Feld. Dann bist du in einem Neuland im wahrsten Sinne. Und dann hast du eine Konstellation, wo eben plötzlich ein Olaf Scholz nach oben schießen kann.
Oder eben auch, was du gerade gesagt hast, das politische Vorfeld entsprechend gestärkt wird. Daniel, ja. Das ist ja eigentlich ja. Für euch doch eigentlich eine ganz gute Botschaft. Das würde doch bedeuten, dass zum Beispiel dass die Gewerkschaften und zum Beispiel auch die IG Metall dann politisch einen Einfluss gewinnen kann. Hast du diese Zuversicht auch, die Albrecht da verbreitet?
Naja, ich glaube, das ist immer eine Frage, was draus macht. Also ich bin ja jetzt über 20 Jahre bei der IG Metall beschäftigt und habe natürlich die Zeit erlebt unter Schröder und die Debatte, die damals öffentlich geführt worden ist, DGB, Deutschlands größter Blockierer, Gewerkschaften als die, die im Weg stehen und alles verhindern, was sozusagen Wohlstand und Zukunft organisiert. Da haben wir ja nach der Finanzkrise, glaube ich, schon auch nochmal ein Umdenken. Das heißt, die Wichtigkeit von Gewerkschaften und ein bisschen der Glaube an den Markt, der hat ja schon auch Kratzer bekommen, auch wenn ich mir viele Sachen noch anders vorstellen könnte. Von daher werden wir gehört. Ich glaube, auch die Gewerkschaften haben sich breiter aufgestellt. Diese traditionelle, uns immer wieder sozusagen heute noch begegnete IG Metall-Gewerkschaften ist doch SPD. Das ist nicht so. Ich sitze hier, wer das nicht weiß, unsere Bezirksleitung sitzt hier sozusagen in einem Haus mit der SPD-Landesorganisation in Hamburg. Das können wir machen, weil wir keinen Mitgliederkontakt haben. Unsere Mitglieder werden hier 500 Meter weiter von der Geschäftsstelle Region Hamburg sehr gut betreut im Gewerkschaftshaus. Hier gibt es keinen Kontakt. Das heißt, ich habe hier mit den SPDlerinnen, die hier im Haus arbeiten, keinen Austausch oder Ähnliches. Ich weiß aber, dass Helmut Schmidt, mein Vorvorvorvorgänger, irgendwann gesagt hat im Fahrstuhl, so und du musst ab morgen Innensenator werden. Also diese Nähe gibt es so nicht mehr, die wird aber noch so wahrgenommen. Wir sind viel stärker in den Einheitsgedanken aufgestaut. Wir haben Kontakte in die Grüne Partei hinein sozusagen, die haben die auch zu uns gesucht, wir haben Kontakte immer noch und auch stark in die ganze Frage CDU. Wir haben natürlich auch diese Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der Linken aktiv sind, also wir sind da schon breit aufgestellt, aber das Wichtige ist, wir werden uns weiter einmischen müssen. Die Gewerkschaftsarbeit endet nicht nur am Betriebstor, sondern andersrum, wir müssen auch uns einmischen, wie wir diese Gesellschaft sozial machen. Und diese Schwäche, die wir eben diskutiert haben bei der Frage, wie kann eine Regierungsbildung zustande kommen, ist eine Chance für alle, die für diesen Gedanken soziale Transformation, Verwandel sozusagen Politik machen wollen. Weil der Druck wird anders wahrgenommen werden, als wenn es da einen starken Partner oder eine starke Konstellation an der Regierung gibt. Und das ist eine Möglichkeit, die werden wir nutzen müssen, alle gemeinsam.
Ich glaube auch, dass ihr da insofern gut aufgestellt seid, weil ihr euch ja wirklich in den letzten Jahren, ich sag mal, enorm in die Breite der Parteienlandschaft orientieren musstet. Ne? Die primäre Orientierung in Richtung SPD ist lange obsolet, ist erkannt worden, dass auch die Grünen zum Teil ja sogar als weit stärker noch eingeschätzt worden sind. Man muss sich ja bewusst machen, wie sie jetzt, und ich befürchte übrigens, dass sie deutlich unter 20% bleiben, ich befürchte das, weil das ist in dem Maße, in dem sich so ein Duell jetzt verselbstständigen droht und auch Baerbock auch ganz schwer es, glaube ich, haben wird, in diesem Triellen ihre Stärke nachzuweisen, weil dieser Malus an ihr hängt. Wenn also von daher die Grünen doch sogar schwächer herauskommen, seid ihr zumindest so stark in Kontakten etc. Aufgestellt, dass diese klare Fixierung auf SPD erheblich relativiert ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich eigentlich immer gehofft habe, dass vielleicht auch die Notwendigkeit, als Gewerkschaften auch wieder stärker ich will gar nicht nur sagen in der politischen Landschaft, aber doch vielleicht auch stärker in den Auseinandersetzungen Gesicht zu zeigen mit dem dollen Begriff. Ja, also du sprichst es ja auch an, Daniel, da haben wir ja auch, glaube ich, im letzten Mal schon drüber gesprochen, dass das Coming Out aus den Betrieben ein Stück weit, dass die Sichtbarkeit von gewerkschaftlichem Führungspersonal wieder stärker werden könnte. Das halte ich auch für eine Chance. Ja, also wäre ja fast mal zu überlegen, ich denke manchmal, es müsste ja gar nicht das gesamte Auftreten der Führungsspitze, aber irgendwo, es könnte ja Anlass sein, gerade auch in einer solchen langen, und ich befürchte, es wird eine ziemlich lange Regierungsbildung sein, es könnte ja durchaus Sinn machen, danach nochmal die Botschaften der Gewerkschaften stärker zu formulieren. Stärker noch vielleicht als im Vorfeld, weil man danach auf die wirkliche Regierungsbildung vielleicht sogar noch mehr Einfluss hat, als im Vorfeld in den Programmen sehr viel unterzubringen. Ja, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Weil vielleicht danach eher die in der Umsetzungsphase eher etwas kenntlich gemacht wird. Also das ich sehe da wirklich durchaus kreativen Raum oder Raum für kreatives Agieren danach.
Ja, ich will nicht spoilern, aber es ist natürlich so, dass wir genau diesen Ansatz verfolgen. Wir haben jetzt dieses sehr umfassende Anforderungsprofil, was Elke angesprochen hat. Wie gesagt, igmetall.de kann man sich das herunterladen zu den Einzelpunkten. Aber es ist schon klar, dass wir für unsere Frage fairen Wandel, auch nach der Bundestagswahl, für die dann Koalitionsverhandlungen führen, sondieren, etc., da auch nochmal öffentlich sozusagen Druck machen. Mhm. Also bei uns ist es ganz klar, es hört am 26.09. nicht auf. Mhm. Ende Oktober ist der erste weitere Stichtag, wo wir sagen, wofür müssen wir gegebenenfalls jetzt auch nochmal Druck machen? Und die Zukunft der Industrie, was für uns eins der wesentlichen Punkte in Deutschland ist, das ist etwas, was wir transportieren müssen. Und man muss ja deutlich sagen, andere Länder warten nicht. Die machen durch eine aktive, sehr starke, je nachdem wie finanzstark sie sind, aber die unterstützen ihre Industrie und da müssen wir dann auch Druck machen, dass die neue Regierung das macht und das passiert auch nach dem 26.09.
Ich finde, da hat unser Gespräch jetzt auch einen wirklich ganz interessanten Verlauf genommen, nachdem wir doch so ein bisschen mit einer düsteren Perspektive gestartet sind, finde ich, ist jetzt zum Schluss auch eigentlich eher so diese Zuversicht rausgekommen, dass es gut möglich sein wird, nach dem 26. September zumindest politisch mehr Einfluss zu nehmen. Albrecht, du hast ja gesagt, wir werden viele Debatten haben, wir werden auch eine lange Regierungsbildung wahrscheinlich bekommen. Wir werden damit auch viel Raum womöglich bekommen für zum Beispiel auch Gewerkschaften, da nochmal Druck aufzubauen und nochmal ganz konkrete Forderungen da auch zu formulieren. Das finde ich jetzt eigentlich direkt auch ein ganz schönes Schlusswort, was ihr da gerade gesprochen habt. Ich für meine Sicht blicke, wie ihr auch, mit gemischten Gefühlen auf die Zeit Ende September. Wir werden natürlich in den Wochen danach sehr viel mehr wissen. Für den heutigen Tag auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für dieses wirklich sehr interessante und anregende Gespräch. Und wie auch immer die Wahl ausgehen wird, ich freue mich jetzt schon sehr auf den ersten Küssentalk danach, in dem wir sicherlich weiter über all diese politischen Themen sprechen werden. Für heute sage ich erst einmal ganz herzlichen Dank an Daniel Friedrich und natürlich auch an unseren heutigen Gast, an Albrecht von Lucke. Ich bin Elke Spanner und ich sage für heute erstmal Tschüss.
Tschüss, war schön. Ciao.
Tschüss.